Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. 2015 hat Angela Merkel ihren vielleicht bekanntesten Satz gesagt.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Und jetzt, 5 Jahre später, kann man tatsächlich sagen, die Integration von Hunderttausenden Geflüchteten ist geschafft, weitgehend zumindest. Einer, um den es damals ging, der hat es wirklich selber auch geschafft inzwischen. Moas. Er ist ohne Deutschkenntnisse aus Syrien hierher gekommen. Jetzt hat er ein bayerisches Abi mit einem Notenschnitt 1,7 und fängt im Wintersemester sein Studium der Elektrotechnik an. Wie er das alles geschafft hat, das hört ihr in diesem Ab 21 Podcast. Das schaffst du nie, wie wir Hürden überwinden. Was dabei psychologisch in uns vorgeht, wird uns Sebastian Kromer erklären, angehender Psychiater und Podcaster von der Uniklinik Freiburg. Beginnen wollen wir aber mit Diana Mrkaja, Journalistin aus Berlin, die sich ein Ziel gesetzt hat, wo man an einigen Stellen sagen könnte, Diana, hast du dir das so gut überlegt? Und das will ich jetzt machen, in einer Mischung aus, ich sag mal, väterlicher Milde und purer Neugier. Hi Diana.
Hi, schön dich zu hören.
Du möchtest kommendes Jahr 2021 regierende Bürgermeisterin von Berlin werden, ohne in einer Partei zu sein, ohne je ein politisches Amt gehabt zu haben und auch ganz ehrlich, ohne eine große Ahnung zu haben von dem, was dich da erwartet. Bist du denn verrückt?
Ja, auf jeden Fall. Um es abzukürzen, definitiv, aber ich glaube ganz fest an dieses Vorhaben.
Das da klingt, ich möchte regierende Bürgermeisterin werden, aber nicht irgendwie durch langweilige Parteipolitik und Parteitage, sondern du hast eine Instagram-Kampagne gestartet. Mhm. Wie kam es dazu?
Also wenn ich ehrlich bin, müsste ich vielleicht so ein bisschen dazu ausholen. Ich komme ja eigentlich klassisch aus dem Journalismus und ich bin da mal so ganz idealistisch rangegangen und dachte immer, ich mache einen Beruf, der die Welt irgendwie besser macht oder der irgendwas verändern kann. Das tut er bestimmt auch zu einem gewissen Grad, aber ich musste auch irgendwann mal feststellen, dass die Realität einfach ein bisschen anders aussieht und habe auch sehr viel so oder war sehr lange auch im aktivistischen Bereich tätig und habe versucht, wirklich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich dachte dann immer, Mann, in welche Position müsste ich denn kommen, um wirklich was zu verändern, um so einen Impact dessen zu sehen, was ich auch wirklich tue, auf der Straße oder wo auch immer. Und dachte dann, okay, es gibt nur einen Weg und das ist nämlich die Politik. Und habe dann lange darüber nachgedacht, eine Partei zu gründen, weil ich mich tatsächlich mit...
Ganz kurz, nicht irgendwo einzutreten, sondern direkt eine selber zu gründen.
Ja, weil ich dachte... Ich weiß nicht, mit wem ich mich identifizieren soll. Es gibt keine Partei, leider, bei der ich derzeit sagen würde und auch schon seit 2, 3 Jahren nicht sagen würde, da gehe ich rein, da will ich dahinter stehen, plus mich da irgendwie von null, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Wort, da irgendwo hochschlafen zu müssen, bis ich in der Position komme, um wirklich was bewegen zu können. Also dachte ich, entweder machst du das wirklich mit einer Partei oder du gehst einen ganz anderen Weg und machst einfach parteilos, weil auch das wurde schon bewiesen, dass das funktioniert.
Wo siehst du da ein Vorbild?
Mir ist so eine ganz absurde Geschichte passiert und zwar war ich vergangenes Jahr im Dezember wurde ich vom israelischen Außenministerium nach Israel eingeladen zu einer Reise und dort habe ich den Ex-Tel Aviver Bürgermeister kennengelernt und dieser Mann, mit dem saß ich da so zusammen, ich habe ihn einfach gefragt, wie er in dieses Amt gekommen ist und dann meinte er, ja, er war da 26, 27 oder was, saß mit seinen Freunden zusammen, war super unglücklich mit der Stadtpolitik Tel Avivs und dachte, ich muss Bürgermeister werden, weil dann kann ich was ändern und dieser Mann wurde 2 Jahre später ins Amt gewählt.
Und wie hat er das gemacht?
Okay, ich gebe zu, er hatte ein bisschen mehr Cash, als ich wahrscheinlich habe. Der ist mit einer sehr bekannten Schauspielerin in Israel zusammen und hatte da, glaube ich, noch ganz andere Unterstützung. Aber ich habe ihn gefragt, wenn ich dasselbe in Berlin vorhätte, was brauche ich, was muss ich tun? Und dann fragte er mich, hast du 2, 3 Freunde, die dich unterstützen würden? Ich meinte, klar, das kriege ich organisiert, ansonsten werden sie gezwungen. Und dann meinte er, hast du nochmal 15 Leute oder glaubst du, du könntest 15 Leute auf der Straße irgendwie von dir überzeugen, dich zu unterstützen? Meinte ich, ja, das kriege ich schon hin. Und dann meinte er, ja, mehr hatte ich auch nicht. Und ich glaube, da war dann die Idee wirklich so geboren, wie sie heute ist, zu sagen, ich mache das jetzt einfach.
Also keine Schnapsidee, sondern eine schon von längerer Hand jetzt geplant. Also.
Definitiv. Also es ist nicht so, dass ich mir das irgendwie mal abends bei einem Gläschen Wein überlegt hatte, ich mache das jetzt, sondern ich schleppe das wirklich schon eine Weile mit mir rum. Und irgendwie hat sich jetzt die Zeit richtig angefühlt, zu sagen, ich glaube, now it's the time for this.
Wie reagieren die Leute auf die Idee? Also Leute in deinem Umfeld, deine Familie vielleicht auch?
Ich muss dazu sagen, ich habe niemanden darüber in Kenntnis gesetzt, dass das stattfinden wird.
Das heißt, alle haben aus Instagram daraus erfahren?
Ja, so mehr oder weniger. Ich glaube, die einzigen so in meinem direkten Umfeld, die es wussten, waren meine Schwester und mein Freund. Aber meine Mutter, mein Bruder, die hatten alle keine Ahnung davon. Und die fuhren dann wirklich aus dem Netz davon. Aber das Absurde war, dass niemand das absurd so absurd findet wie ich wahrscheinlich am Ende, weil alle meinten, ja, das ist doch der einzig logische Schritt. Und ich war so, okay. Klar kamen dann auch ein paar, die meinten, ey, das ist nicht so einfach und musst du gleich nach den Sternen greifen. Aber ich dachte mir, nee, ich mache jetzt keine halben Sachen. Ich weiß, dass der Weg schwierig ist, aber nur weil es noch nicht passiert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht möglich ist. Weil in der Theorie geht es.
Was weißt du denn über die Theorie in Sachen Landespolitik und Wahldurchführung und so weiter? Und was hast du jetzt dazugelernt in der kurzen Zeit?
Naja, ich habe noch einen Kollegen, Boris, der mich da ja ein bisschen filmisch begleitet bei dem Ganzen, der auch mein Counterpart ist, mit dem ich über alles spreche. Wir haben schon einiges recherchiert und haben natürlich herausgefunden, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin nicht vom Volk gewählt wird, sondern natürlich vom Parlament oder in unserem Fall vom Abgeordnetenhaus. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, ins Abgeordnetenhaus gewählt zu werden durch einen Wahlkreis, den ich noch festlegen muss und muss dann quasi die Abgeordneten davon überzeugen, dass sie mich einfach wählen. Klingt nach einem vollkommen unmöglichen Vorhaben. Aber ich glaube, wenn der öffentliche Druck groß genug wäre und halb Berlin sagt, ey, wir brauchen die, dann haben die ja gar keine andere Wahl, als zu sagen, gut, dann wählen wir die halt.
Und wie möchtest du bitte Berlin erpressen? Druck ausüben, Entschuldigung.
Druck ausüben. Ich glaube wirklich, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen natürlich mit nichts anderem beschäftigt als damit, wie wird man Politiker in diesem Land oder Politikerin in diesem Land. Und es ist tatsächlich nicht so einfach. Und ich kriege so viele Tipps von allen Seiten und es melden sich auch Menschen, die mich irgendwie so wahlkampftechnisch unterstützen wollen. Ich bin mega dankbar für das alles und ich nehme da total viel wertvolle Infos mit. Und viele sagen dann auch sowas so, ja, das darfst du jetzt nicht mehr machen, die Fotos musst du löschen, da musst du anders agieren, da musst du dich anders kleiden etc. Und ich denke mir die ganze Zeit, nee, warte mal, das ist nicht mein Vorhaben. Mein Vorhaben ist wirklich als die Person, die ich bin und mir mag man jetzt vorwerfen, ich hätte keine Ahnung und habe ich so einen großen Teil auch nicht. Ich bin zwar Politologin studiert, aber da lernt man ja nicht, wie man jetzt irgendwie Bundeskanzlerin wird und ich will es einfach auf meine Weise probieren und ich will die Leute mitnehmen, ich will es transparent machen, deshalb auch diese Instagram-Kampagne. Es geht auch wirklich darum, Menschen zu zeigen, da draußen, vor allem der jüngeren Generation, hey, so funktioniert das, wenn du bei Null beginnst, wenn du niemand bist und das einfach mal versuchst und so holst du dir die Informationen und ich will, dass die Leute Teil dieser ganze Reise werden.
Wenn das jetzt alles klappt, du wirst regierende Bürgermeisterin, was ist deine erste wichtige Amtshandlung?
Ich fange jetzt vielleicht kurz mit dem Schwammigeren an und würde dann einen Punkt nennen, den ich sofort versuchen würde umzusetzen.
Schon viel gelernt.
Ich habe schon richtig viel gelernt in den 2 Wochen, wie man es machen soll. Weißt du, ich habe mich einfach immer gefragt, warum kann denn Berlin nicht ein Beispiel für etwas sein in der Welt? Warum ist nicht Berlin die Stadt, zu der andere schauen, wie wir das heutzutage häufig tun, wenn wir über irgendwelche Fahrradwege in Amsterdam sprechen oder irgendwas Tolles aus Kopenhagen? Und ich will, dass Berlin wirklich die Stadt wird, die sich Nachhaltigkeit irgendwie so auf die Fahnen schreibt. Die halt sagt, wir gehen mit einem Beispiel voran und wir wollen, dass andere uns kopieren. Und damit meine ich nicht gleich die internationale Bühne, weil Umweltschutz, der funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen, aber wir müssen halt auch irgendwo beginnen. Und warum ist Berlin nicht dieses Beispiel, wo dann irgendwie Stuttgart sagt, wir machen das jetzt so wie Berlin und nicht immer dieses Negativbeispiel oder so häufig dieses Negativbeispiel, das nervt mich extrem und ich bin davon überzeugt, wir besitzen das Potenzial, das besser zu machen. Aber wenn es jetzt eine ganz konkrete Sache geben würde, würde ich, glaube ich, ganz spontan sagen, ich würde dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos wird. Ah, ja, das wäre nämlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Die alte Piratenforderung.
Genau.
Die haben das schon mal, die waren ja auch schon mal mit einem ähnlichen, sozusagen aus dem Stand heraus sind die ja ins Abgeordnetenhaus gekommen vor ein paar Jahren. Oder
genau.
Vielleicht sind noch ein paar drin, glaube ich, ne?
Ich glaube, die sind mittlerweile aus jedem Landtag raus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube ja. Leider.
Abgesehen von der Nachhaltigkeit, was sind sonst so deine Themen, mit denen du das schaffen willst, Regierende zu werden?
Also es gibt daneben natürlich das große Thema der Mieten und des Wohnraums. Das würde ich mir auf jeden Fall zuschreiben. Ebenso das Thema der Sicherheit Berlins. Ich habe übrigens wirklich jetzt versucht, in letzter Zeit immer wieder, wenn ich auf der Straße war, mit mir fremden Menschen irgendwie unterwegs war, immer gefragt habe, was glaubt ihr, ist das wichtigste Thema Berlins? Und es kommen immer dieselben Dinge auf. Die Leute sagen, wir brauchen günstige Mieten oder Mieten, die wir bezahlen können, und wir wollen uns sicher fühlen in dieser Stadt. Und dann gibt es für mich einen letzten Punkt, und das ist neben dieser Nachhaltigkeit der große Punkt der Bildung. Ich glaube, da haben wir großen Aufholbedarf, und das können wir einfach besser. Davon bin ich überzeugt, und das wären so für mich die wichtigsten Themen.
Das alles, wenn du regierende Bürgermeisterin bist, das wirst du nicht schaffen, ohne irgendeine Form der Zusammenarbeit mit anderen Parteien, mit anderen Fraktionen.
Das stimmt.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du findest keine so richtig geil, aber dafür müsstest du in den sauren Apfel beißen. Mit wem wirst du es machen?
Ja, ich weiß. Ich glaube, grün, rot, rot. Das ist so die Spannbreite, in der ich mich da bewegen würde, und die, mit denen ich mir definitiv vorstellen könnte, gemeinsam am Strang zu ziehen.
Wir haben jetzt die ganze Zeit so getan und hoffen, du hoffst für dich, dass es alles klappt. Wenn es jetzt nicht klappen sollte und Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin wird, ist jetzt noch Bundesfamilienministerin, war schon mal Bezirksbürgermeisterin von Neukölln und will es jetzt im Großen werden. Wenn es alles nicht klappt, was machst du dann? Was hast du dann für ein Ziel?
Dann werde ich Frau Giffey davon überzeugen, dass sie mir auf jeden Fall eine Stelle als Senatorin gibt.
Warum kleckern, wenn man klotzen kann? Und welches Amt hättest du gerne? Innen?
Ich glaube, im Bereich, ja, definitiv innen, ja. In die Richtung auf jeden Fall. Es gibt ja noch mehr. Also ich könnte mir wirklich diesen ganzen kulturellen Bereich der Integration und Bildung, das ist was, wo ich sagen würde, das ist mein Steckenpferd, da könnte ich mein ganzes Herzblut reinstecken. Da sind die Themen, die mich bewegen und wo ich wirklich verändern kann und auch möchte. Das hätte ich am liebsten, wenn ich es mir aussuchen kann.
Diana Mirkaya, Journalistin aus Berlin, möchte regierende Bürgermeisterin werden von Berlin mit einer Insta-Kampagne, anstatt einen Parteieintrittsantrag bei der SPD, den Grünen oder der Linken zu stellen. Vielen Dank, Diana, und viel Erfolg auf dem Weg.
Ich danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
2015 war das Jahr, in dem Angela Merkel ihren vielleicht berühmtesten Satz gesagt hat.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Gemeint war natürlich, mehrere hunderttausend Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen und sie in diese Gesellschaft zu integrieren. Und einer, der damals nach Deutschland gekommen ist, 2015, ist Mors aus Syrien, war damals 17 Jahre alt und konnte kein Wort Deutsch sprechen. Und seither, in diesen 5 Jahren, hat er etwas geschafft, wo viele wohl sagen würden, das schaffst du nie. Moas hat nämlich auf einem bayerischen Gymnasium Abitur gemacht, und zwar mit einem Notenschnitt von 1,7, und damit ist er 0,4 besser als ich. Ich habe auch auf einem bayerischen Gymnasium Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Moas.
Danke, danke sehr.
Wann wusstest du, ich schaffe das mit dem Abitur?
Ehrlich gesagt, die Verzweiflung war da. Ne? Das ist aber mein Traum war, das Abi zu machen. Und das ist, seit ich in Syrien war. Ne? Ich war halt auf dem Weg zum Abi, aber leider wegen des Krieges bin ich nach Deutschland gekommen. Aber ich habe gesagt, na, ich ziehe durch.
Ich ziehe. Okay, aber ich meine, am Anfang war ja noch die Sprache da. Erstmal musstest du die lernen. Wie ging das los?
Ehrlich gesagt, es hat mit der Flüchtlingsregelung zu tun. Jeder Flüchtling muss einen Sprachkurs belegen. Und das ist bis zum B1-Niveau. Das ist ja, was ich gemacht habe. Ich habe mit dem Sprachkurs angefangen. Und das war ein Jahr. Ich bin im Jahr 2015 im September nach Deutschland gekommen. Nach ein paar Monaten habe ich mit dem Deutschkurs angefangen. Und ich habe das B1-Niveau nicht mal geschafft, als ich mich in der Schule am Bayern-Kolleg angemeldet habe. So, das ist die Schule, wo ich mein Abi gemacht habe. Und das war so, ich habe die Sprache erstmal ein Jahr gelernt und dann habe ich mit der Schule losgelegt.
Okay, das heißt also, du hast nicht 5 Jahre jetzt gebraucht bis zum Abitur, sondern 4 Jahre am Ende.
Ja, genau, das ist so.
Aber was war denn dein Ziel damals, als du nach Deutschland gekommen bist? Wolltest du einfach nur in Anführungsstrichen das Abitur machen, das du in Syrien machen wolltest? Oder was war dein Ziel?
Ehrlich gesagt, ich wollte mal an der Uni studieren. Das war mein Ziel. Das war mein Traum.
Okay, und das machst du jetzt auch?
Ja, genau. Ich bin jetzt halt, ich habe mich einschreiben lassen an der Uni FAU in Erlangen und ich will ich werde Elektronik und Informationstechnik studieren.
So ab jetzt dann, wenn das Wintersemester anfängt?
Ja, genau.
Kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern, als du von der Willkommensklasse in die, ich sag mal, normale Klasse gewechselt bist mit den anderen, die schon Deutsch konnten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht mal ein Tag, nicht ein paar Tage, sondern ein paar Wochen, bis ich mich dran gewöhnt habe. Weil die Sache ist, dass man fragen musste, vielleicht hat man etwas nicht verstanden, da muss man halt hier nachfragen. Ich habe mich geschämt, als ich ein Wort falsch ausgesprochen habe. Ich bin übrigens ein Perfektionist und deswegen, ich muss alles richtig und perfekt sagen. Ne? Es stört mich vielleicht, wenn ich einen Artikel nicht beachte oder einen Artikel falsch sage. Und deswegen war die Verzweiflung echt groß, dass ich irgendwo mal halt gesagt habe, nach einem Jahr, nachdem ich mit dem Abi angefangen habe, dass ich sage, dieser Druck ist schon groß für mich und deswegen, ich will erstmal über eine Ausbildung nachdenken.
Okay, welche Ausbildung wäre das gewesen?
Vielleicht etwas mit Autos zu tun.
Mhm, okay. Mhm. Weil du bist ja eigentlich, also dein Hobby ist auch Imkern, ne? Mit deinem Vater zusammen.
Ja, richtig.
Habt ihr Bienen? Ich meine, das hättest du ja auch machen können.
Ja, aber die Sache ist, das erste Jahr oder der Anfang des ersten Jahres, als ich das Abitur gemacht habe, war mein Vater noch nicht da. Ne? Und deswegen, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass ich überhaupt ein paar Bienenvölker mir verschaffe, um damit loszulegen.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, der Druck war groß. Du hast überlegt, nicht Abitur zu machen, sondern eine Ausbildung. Wer hat dich denn motiviert oder was hat dich motiviert, dann doch das Abitur zu machen? Also zu sagen, ich schaffe das doch.
Genau, das waren ehrlich gesagt ein paar Faktoren. Und zwar, dass meine Familie ist der erste Faktor, die mir gesagt haben, na, du schaffst das. Du musst mal weitermachen. Mein Bruder ist ein Elektroingenieur, mein Vater ist Agrarwissenschaftler, meine Mutter hat Mathematik studiert, meine Schwester hat Wirtschaft studiert und deswegen, das ist die erste Sache, die mich motiviert hat. Alle haben Abitur, aber ich nicht. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, dass meine Freunde auch mich unterstützt haben. Ich bin der erste Syrer, der an dieser Schule das Abi gemacht hat. Und hinter mir war auch viele Syrer quasi. Ne? Und deswegen, ich habe auch diesen Druck gespürt, dass wenn ich mich abmelden würde, dann würde ich auch viele enttäuschen, dass sie gesagt oder dass sie sagen, ah, der Moaz hat es nicht geschafft, dann würden wir auch nicht schaffen. Ne? Ich habe die Verantwortung gespürt und deswegen hat das mich Richtungs Abi noch quasi motiviert.
Okay, und also du wolltest ein Vorbild sein, auch für die anderen.
Würde ich nicht sagen, sondern Vorbild, ja, sagen wir so.
Naja, ich meine, da muss man sich nicht schämen, wenn man ein Vorbild sein will oder zumindest, ich meine, ich kann das schon verstehen, dass du da jetzt nicht derjenige sein willst, der dann da aufgibt. Aber gab es denn Momente, wo du auch zwischendrin gesagt hast, boah, ey, das ist richtig hart, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt doch irgendwas anderes?
Vielleicht, ich denke mir jetzt gerade so, dass wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich echt aufgegeben. Das habe ich mir nicht gesagt, sondern habe ich gesagt, okay, ich versuche mal, ich schreibe mal diese Schulaufgabe, ich lerne mal halt für den Unterricht, ich wurde abgefragt, da meine Abfrage war recht gut. Deswegen der Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, habe ich mir nicht gesagt, soweit ich mich erinnere.
Aha, ist das immer so bei dir oder ist es jetzt nur beim Abitur so? Also wenn du Dinge anfängst, dass du sie dann auch zu Ende bringst?
Genau. So ist ehrlich gesagt auch meine Natur. Wenn ich sage, ich mache etwas, dann ich ziehe halt bis zum Ende durch. Ich bin so.
Das heißt, auch dein Studium, was du jetzt dann anfängst, wirst du durchziehen?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch vor.
Und danach möchtest du gerne, also ich meine, mit so einem Studium der Elektrotechnik kann man ja überall arbeiten in der Industrie. Wo möchtest du gerne damit hin?
Ja, genau. Die Sache ist, dass, wie ich dir gesagt habe, mein Bruder ist ein Elektroingenieur, mein anderer Bruder ist Elektron- und Kommunikationsingenieur. Und da habe ich mir gedacht, ah, okay, wenn ich etwas in die Richtung studieren würde, dann würden wir halt zusammen irgendwas zusammen in der Zukunft unternehmen. Aber ich denke ab jetzt halt an die Selbstständigkeit, ehrlich gesagt.
Ah, ihr macht ein Familienunternehmen auf?
Würde ich sagen.
Sind deine Brüder auch alle in Deutschland?
Der Ältere ist schon in Deutschland, aber der Zweite ist immer noch in der Türkei.
In der Türkei, okay. Und ihr wartet darauf, dass er zu euch kommt oder bleibt er da jetzt erstmal?
Ja, genau. Ich habe für ihn eine bedingte Aufnahme an der FHWS in Würzburg erstellen lassen. Und das bedeutet, dass er jetzt einen Platz bekommen hat, er muss erstmal ein gewisses Sprachniveau beherrschen. Ne, bevor er nach Deutschland kommt, entweder Deutsch oder Englisch. Er studiert oder er lernt jetzt gerade Englisch. In ein paar Tagen ist seine Prüfung. Und wenn er es schaffen würde, dann würde er nach Deutschland kommen können.
Mhm. Und ist er genauso wie du? Sagt er auch, ich schaffe das? Oder braucht er ein bisschen mehr Motivation von anderen als du?
Ja, ich würde mal sagen, meine ganze Familie ist so in die Richtung eingestellt. Sie sagen, wenn sie mit etwas anfangen, dann ziehen wir es zu Ende durch.
Sagt Moaz Hamami. Er hat als erster Syrer an seiner Schule in Bayern das Abitur gemacht und bestanden mit 1,7, nachdem er 5 Jahre vorher aus Syrien nach Deutschland gekommen war, ohne ein Wort Deutsch zu können. Vielen Dank, Moaz.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir uns was vornehmen, dann wollen wir das ja auch schaffen, sonst müssen wir es uns gar nicht vornehmen. Und da gibt es einige Menschen, die setzen wirklich alles daran, das auch zu schaffen. Die entwickeln diesen berühmten eisernen Willen. Und manche schaffen dann sogar Dinge, bei denen alle anderen gesagt haben, das schaffst du nie. Darüber sprechen wir in dieser Ab 21. Jetzt wollen wir schauen, woher kommt es eigentlich, dass wir Dinge schaffen? Woher wissen wir, was noch zu schaffen ist und wann wir unsere Ziele vielleicht doch eher ein bisschen neu justieren sollten? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Sebastian Krohn. Er ist angehender Psychiater an der Uniklinik in Freiburg und macht zusammen mit seiner Kollegin Ismene Herrmann den Psychologie-Podcast Jung und Freudlos. Hallo Sebastian.
Hallo Dominik.
Hast du dir schon mal was vorgenommen, das alle anderen für unrealistisch gehalten haben?
Also ich denke, ich habe mir häufig Sachen vorgenommen, die nicht so richtig geklappt haben. Ich habe aber selten das dann so laut hinausposaunt. Und generell bin ich, glaube ich, auch eher der Freund von realistischen Etappenzielen. Da bleibe ich ein bisschen flexibler in meiner Zielsetzung und fühle mich ein bisschen wohler damit.
Dieses laut hinaus zu posaunen, ist das vielleicht schon sozusagen Teil des in Anführungsstrichen Problems? Weil ich meine, wenn man es einfach für sich selber behält, dann kann einem auch keiner sagen, das schaffst du nie.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also wer sozusagen sein Umfeld in Kenntnis setzt über seine Zielsetzung, hat natürlich auch eine höhere Fallhöhe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Personen, die diese Zielsetzungen sehr ernst meinen und sehr ernst dahinter stehen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an.
Hilft uns das denn aus deiner wissenschaftlichen Sicht, aus der Psychiater-Sicht, wenn wir uns Dinge vornehmen, von denen andere sagen, die sind unschaffbar?
Ich glaube, da müssen wir ganz stark unterscheiden, weil das wahrscheinlich von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich sein wird. Also einige werden sicherlich davon profitieren, wenn sie sich ein hohes Ziel setzen. Das ist dann ein Anreiz, Motivation. Ich glaube aber, dass das eine hohe Eigenstruktur erfordert. Also man muss als Persönlichkeit in der Lage sein, dieses Ziel auch wirklich konsequent und zielgerichtet zu verfolgen und darf zum Beispiel nicht vor dem Berg an Aufgaben, der vor dem Erreichen dieses Ziels steht, dann kapitulieren. Eigentlich ist bei uns in der Psychiatrie zum Beispiel, in der Psychotherapie häufig eher das Gegenteil der Fall, dass viele Menschen schon von Aufgabenbergen überfordert sind. Das kennen wir vielleicht alle noch aus dem Kinderzimmer, wenn wir das aufräumen mussten und das war einfach zu chaotisch, hat man überhaupt nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen gesehen und da hat es geholfen, die Arbeit zu fraktionieren und sich kleine Zwischenziele zu setzen. Also ich denke, ein Großteil der Menschen wird eher von letzterem Ansatz was haben. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass es Leute gibt mit großem Ehrgeiz, die es schaffen, sich davon nicht so lähmen zu lassen, sondern auch dran zu bleiben.
Aber die Tatsache, dass wir über sowas in einem Podcast sprechen, zeigt ja auch schon, dass es nicht die Regel ist vielleicht, wenn Menschen das machen, wenn sie sich gegen Widerstände sozusagen auflehnen. Ne? Also dass es immer etwas Exponiertes hat, wenn Leute sowas machen.
Sicherlich, aber ich glaube, es gibt genug prominente Beispiele, wo genau das auch geschehen ist. Also ich denke, Klaus Wowereit oder Michael Müller wollten eben auch mal regierende Bürgermeister werden und sind es im Endeffekt geworden.
Die waren aber beide in der Partei und das hat es ihnen auf jeden Fall erleichtert. Unsere Interviewpartnerin Diana, die ist ja in keiner Partei. Das macht es ja bei ihr so spannend und auch ein Stück weit schwierig. Mhm. Wenn wir uns jetzt überlegen, ob wir etwas versuchen, machen wir ja auch immer so eine Risikoabwägung. Also lohnt es sich, dass ich da jetzt reingehe? Lohnt es die Zeit? Lohnt es auch mein persönliches, vielleicht gesundheitliches Risiko? Woher wissen wir denn, ob das realistisch ist, das Ziel zu erreichen?
Also das ist schon auch eine Erfahrungssache. Ich fange nochmal mit der Kindheit an. Also viele Kinder formulieren ja zum Beispiel als Berufsziel gerne mal Astronaut zu werden oder Tierärztin oder Feuerwehrmann. Und das sind ja alles mehr oder weniger realistische Ziele. Und ich glaube, die wenigsten Kinder, die sich gewünscht haben, Astronaut zu werden, sind es dann im Endeffekt auch geworden. Da hat man einfach auch dazu gelernt, einzuschätzen, was realistisch ist. Und ausgerechnet zu den 50 Menschen zu gehören, die in diesem Jahrhundert ins All gehen, ist eben nun mal sehr unwahrscheinlich. Allerdings kann sich das natürlich auch in der Zeit anders entwickeln und es ist häufig auch nicht möglich, so komplexe Prozesse wie einen Lebenslauf so seriös einzuschätzen von vornherein. Und es gibt auch viele unkalkulierbare Faktoren, wie zum Beispiel Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, das einfach nicht so richtig einzuschätzen ist. Aus unserer Sicht ist es meistens gesünder, da flexibel zu bleiben.
Okay, und auch das Scheitern schon mit einzukalkulieren von vornherein?
Das würde ich jetzt so stark nicht sagen, dass man das denn direkt einkalkuliert. Man möchte ja auch ein Ziel erreichen und sollte sich ja selbst auch die Chance geben, das erreichen zu können. Aber ein Scheitern sollte eben nicht das komplette Selbstbild in Frage stellen, sondern ein Scheitern sollte dazu führen, dass man seine Ziele anpasst, adjustiert an die neuen Begebenheiten und dann eben weitermachen kann, ohne in eine Sinnkrise zu verfallen.
Stichwort Selbstbild, sehr gut. Gibt es denn auch eine Form von an sich Glauben, die so krankhaft ist? Also wann ist das eigene Selbstbewusstsein, das eigene Selbstbild vielleicht eher ein größenwahnsinniges?
Also es gibt schon einige krankhafte Formen. Wir fangen da mal so ein bisschen bei der Persönlichkeit an. Zum Beispiel narzisstische Persönlichkeiten haben häufig das Bedürfnis, sehr besonders und sehr herausragend zu sein und haben große Schwierigkeiten, das in der Realität dann auch so zu erreichen und sind die ganze Zeit in ihrem Leben in so einem Kampf, diese inneren Ziele eigentlich nicht erreichen zu können, aber unbedingt erreichen zu müssen, um sich wohlfühlen zu können. Und wenn du jetzt gerade von Größenwahn sprichst, das ist eigentlich ein Symptom von psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Manien bei bipolaren Störungen oder vielleicht auch von Schizophrenien. Man kann Größenwahn auch im Rahmen von einem Drogenrausch oder Alkoholrausch entwickeln. Und das sind Situationen, in denen man sich wirklich klar von der Realität entfernt, wo das Umfeld auch sagen kann, da hat man keinen Bezug mehr dazu. Zum Beispiel könnte man davon reden, dass man von Gott beauftragt ist. Man könnte sagen, man ist der neue Messias oder könnte die Mission haben, die Welt zu retten. Und das sind dann Sachen, die eher krankhaft sein könnten, die dann auch medizinisch behandlungsbedürftig, aber auch behandelbar sind.
Umgekehrt gibt es ja aber auch Leute, die sich wirklich kaum was zutrauen. Du hast es schon angesprochen bei euch aus der Praxis in der Klinik, die dann sagen, ich werde sowieso scheitern. Welche Funktion erfüllt denn das für die, dass die so tief stapeln?
Also das Tiefstapeln und immer mit dem Schlimmsten rechnen ist auch ein Eigenschutz. Ja, man schützt sich vor Enttäuschung, man schützt sich vielleicht auch vor Zurückweisung durch andere Menschen. Das sind häufig Dinge, die Lebensthemen sind und das ist was wir wesentlich häufiger antreffen als das andere Extrem, dass man wahnsinnig von sich überzeugt ist und sich riesige Ziele setzt. Wir haben das Thema sehr häufig in der Psychotherapie und sprechen da viel mit unseren Patienten, wie man auch wieder rauskommt aus dieser sich selbst nicht gut einschätzende Spirale und versuchen dann eben, das an kleinen Aufgaben zu lernen, sich mehr zuzutrauen, Ziele zu erreichen. Es gibt auch so eine kleine Hilfe. Man kann sich sogenannte smarte Ziele setzen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Abkürzung. Es kommt aus dem Amerikanischen, ist aber auch deutsch, dass man eben spezifische Ziele, messbare Ziele, attraktive Ziele, realistische Ziele und terminierte Ziele setzt. Und das ist so ein bisschen eine Methode, rauszufinden, was sind eigentlich gute Ziele. Und wenn man da ehrlich ist, dann kommt dabei selten bei raus, dass man regierende Bürgermeisterin werden soll, sondern dass man vielleicht eher den nächsten Schritt schafft, weil es ja auch irgendwo in der nächsten Zeit erledigt sein sollte, das Ziel.
sagt Sebastian Kromer, angehender Psychiater und Podcaster von der Uniklinik Freiburg. Das war der Ab21-Podcast Das schaffst du nie, wie wir Hürden überwinden. Und wenn ihr dazu eine Geschichte habt, die ihr uns erzählen wollt, könnt ihr gern machen per Mail an mail@deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Sprach- oder Textnachricht. Die Nummer ist 0160 91 36 08 52. Vielen Dank fürs Hören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.